Du, Volkmar, hast du eigentlich noch dein Homelab?
Ja, habe ich. Ja, habe ich stehen. Hört man das ein bisschen im Hintergrund?
Ich glaube, ganz leicht vielleicht. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es vielleicht auch mein Computer ist.
Es rauscht vor sich hin. Ich muss dieser eine Raspberry, dieser eine Pi, der hier so immer so ein bisschen Amok läuft, was die Lüftung angeht. Da muss ich mal gucken, ob ich irgendwann mal zukünftig auf Passivkühlung setze.
Ja, ich frage nämlich, weil wir sind ja alle irgendwie, auch wenn wir im DevOps-Kontext unterwegs sind, irgendwo auch noch im Herzen Entwickler geblieben. Und ich habe tatsächlich ein internes Projekt, was sich viel mit Machine Learning beschäftigt und was ich jetzt gerade zum Abschluss bringe und nochmal einen Testdurchlauf starten wollte. Und dafür brauchte ich eine Grafikkarte oder ich brauchte praktisch eine VM mit Grafikkartenanschluss, um halt eben diese Machine Learning Workloads ausführen zu können. Und da habe ich auch eine Maschine im Lab bekommen, aber leider war die GPU da drin über 10 Jahre alt, was dazu geführt hat, dass ich mich erstmal gewundert habe, warum meine Machine Learning Anwendung nicht funktioniert, weil das ist eine Nvidia-Karte, die hat CUDA, aber funktioniert nicht mit PyTorch, bis ich rausgefunden habe, dass es auch eine Hardware-Versionierung gibt, nämlich die Compute Capabilities, die angeben, ob eben etwas kompatibel ist oder nicht. Das hat ein bisschen was gedauert und das war auch sehr frustrierend. Entsprechend, da habe ich teilweise wie Linus Torvalds ein bisschen über Nvidia hergezogen, aber es lag natürlich nicht an Nvidia, sondern das war wieder ein Layer 8-Problem. Kennst du sowas auch aus dem internen Lab oder sowas?
Ja, immer. Das Schlimme ist ja, Hardware ist ja sowieso halt immer ein Ding. Also Software kann man schnell drüber herziehen. Ich glaube, das ist auch manchmal berechtigt, weil es manchmal unfertiger ist, als es scheint. Bei Hardware ist es eher dann halt, glaube ich, die Sache, dass Dinge in die Jahre kommen. Ja, das...
Genau, wo wir gerade von in die Jahre kommen sprechen, Volkmar. Ich glaube, du hattest Geburtstag, oder? Nee, war ein Witz. Aber ich finde, das ist ein gutes Thema, weil ich glaube, darüber wollen wir auch heute sprechen. Aber ich glaube, jetzt kommt erstmal die Bauchbinde, sage ich mal so. Genau, und mit diesem tollen Intro herzlich willkommen in dieser Folge. Und ich glaube, das Thema für die heutige Folge wurde schon von Volkmar und mir ein bisschen angeteased. Wir wollen heute über ein internes Projekt sprechen, wo wir eine eigene Plattform aufbauen. Und dazu haben wir uns zwei Experten eingeladen. Und einer dieser Experten ist Julian Wendling, System Engineer mit Schwerpunkt auf Kubernetes und Storage. Und ja, herzlich willkommen, Julian. Stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du hier?
Ja, hi Moritz. Wie er mich schon vorgestellt hat, namentlich ist Julian Wendling. Und ich bin jetzt seit 6 Jahren bei der SVA, mache alles rund um die Themen Hardware, oh Wunder. Und da schwerpunktmäßig eben für den Hersteller Dell. Bin aber auch bei anderen Herstellern immer mal wieder unterwegs und lebe aber auch so ein bisschen im Herzen noch rund um das Thema DevOps, Kubernetes, ich sag mal, den schicken neuen Kram und so ein bisschen die alte Welt. Also einmal from bottom to top, die komplette Bandbreite. Du hast das Thema Entwickler angesprochen, auch das ist bei mir gang und gäbe. Also es wird auch immer mal wieder ein Stückchen Python-Code entwickelt und die komplette Bandbreite, die ich da mitbringe.
Das muss ich auch sagen, wir treffen auch häufig zusammen in verschiedenen Kontexten, Julian, also zumindest war es in der Vergangenheit so, da muss man sich immer wundern, also dass du eigentlich hauptsächlich so im Bereich Storage unterwegs bist, glaubt man gar nicht, weil wir sind so oft schon miteinander irgendwie in Kubernetes-Projekten, dann plötzlich saßen wir dann halt in irgendwelchen Sessions, das ist schon recht verrückt, ja. Genau.
Ja, ich sag nur, das Thema Kubernetes und Bare Metal ist ja mittlerweile auch ein schönes Thema. Und Moritz hat es auch schon angeteasert. Nvidia-Grafikkarten oder Grafikkarten im Allgemeinen sind dann schöner zu nutzen.
Ja, also tatsächlich natürlich gerade vor den aktuellen Verschiebungen, sag ich mal, in der Branche wird eben dieses Thema mit dem Bare Metal Kubernetes eben wieder hochgekocht. Wir hatten da auch schon ein paar Podcasts drüber gehabt, auch zum Thema Virtualisierung, die tatsächlich in Kubernetes stattfindet. Aber gerade wenn man da dann verschiedene Architekturen baut, die auch gerade eben mit ja, sag ich mal, AI oder Big Data Workloads ja interferieren sollen oder darauf basieren sollen, ist es natürlich ratsam, dass man sich einen Architekten dazu zieht, der natürlich auch Ahnung von der Materie hat oder vielleicht ein alter Hase in dem Gebiet ist und schon alles irgendwie mal gesehen hat. Und genau das haben wir auch gemacht und haben uns neben Julian noch eine weitere Kompetenz für diesen Podcast hinzugezogen. Und da freue ich mich, dass Christian Bandowski heute dabei ist. Ja, erzähl mal, wer bist du und was machst du hier?
Hallo Christian.
Ja, hallo in die Runde. Freue mich auch hier sein zu dürfen. Genau, wie ihr gerade sagtet, ich bin der Christian. Ich bin bei uns in der SVA als Big Data Architekt unterwegs. Bin jetzt auch schon fast 6 Jahre bei der SVA, aber auch passend zu diesem Podcast-Reihe. Ich bin damals mit der Softwareentwicklung sehr, sehr früh angefangen und habe mich dadurch auch natürlich sehr schnell in Richtung so ein bisschen DevOps weiterentwickelt und verfolge da ja auch immer gespannt diesen Podcast und bin ganz happy, jetzt hier dabei zu sein. Von dem ganzen DevOps-Bereich bin ich denn jetzt über die letzten Jahre immer stärker im Umfeld Datenplattformen gewandert und versuche natürlich auch alles, was es Schönes aus der Entwickler- und DevOps-Welt gibt, in der Datenwelt zu überführen. Was ich damals vor ein paar Jahren gemerkt habe, da fehlt noch sehr viel. Da ist doch sehr viel noch sehr einfach gestrickt und das geht auch eigentlich in der Softwareentwicklung viel besser. Und das ist auch so ein bisschen mein Background des Ganzen und das versuche ich auch bei den Kunden am Ende mit rüberzubringen, dass man strukturiert und reproduzierbar vorgeht.
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, immer eine wichtige Komponente, dass man eben da diese Struktur mit reinbringt und eben da auch reproduzierbar vorgeht. Ja, ich wünschte, diese Struktur bzw. dieses Reproduzierbare hätten wir auch bei uns im Lab. Wie ich das schon anfänglich gesagt habe, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Da ist es manchmal so, dass die VMs sich oder die Architektur der virtuellen Maschinen, auf Basis derer man dann arbeiten kann und auf Basis derer man dann auch, sage ich mal, rechnen kann. Mit dieser Leistung kann ich rechnen und ich kann damit rechnen, dass das alles so funktioniert, sich eben verschiebt. Ja, da wollte ich mal fragen, wie geht ihr denn damit um? Habt ihr da vielleicht Lösungen entwickelt oder in welche Richtung geht das bei euch?
Also tatsächlich haben wir da auch im Lab entsprechend was aufgebaut. Basiert auch auf einer klassischen Virtualisierung rund um das Thema VMware. Haben das Ganze aber noch durch ein schönes Software-Defined Storage erweitert, was von der Firma Dell kommt. Wir reden da über ein sogenanntes PowerFlex-System. Und das Coole ist, dass wir dort eben nicht nur mit einem klassischen VMware-Hypervisor arbeiten können, sondern wir unterstützen durch die komplette Bandbreite alles. Also angefangen von einem KVM-Server, da können wir dann natürlich auch wieder den Punkt aufnehmen, das Thema KubeVirt, beziehungsweise alles rund um das Thema Virtualisierung in Kubernetes. Wir können aber auch sowas nutzen wie einen Citrix-Hypervisor oder auch einen klassischen Hyper-V. Und das ist das Schöne heutzutage, das System ist da so flexibel und lässt sich an viele verschiedene Systeme, viele verschiedene Hypervisor anbinden. Und da haben wir tolle Möglichkeiten, da entsprechend dem Namen Flexibilität mit einzubauen. Und das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, ganz wichtig. Ja.
Um die Zuhörenden jetzt nochmal kurz abzuholen, also Software-Defined Storage ist letzten Endes ja das, was es heißt, ne? Also vergleichbar, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich erwähne es nochmal, Portworx, Longhorn, so in die Richtung geht es, also wobei es vermutlich noch mehr ist. Mich würde mal interessieren, PowerFlex hattest du jetzt schon gesagt, ne?
Ja.
Das läuft dann selbst auch innerhalb von Kubernetes oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wie ist es strukturiert? So.
Tatsächlich reden wir da noch von einem richtigen Stück Blech. Also auch wenn wir Software-Defined als Buzzword dort mit drin stehen haben, ist es alles immer noch direkt nativ auf einem Stück Hardware, in dem Fall vorzugsweise Dell. Das Schöne an der Software-Defined-Variante ist, es muss nicht zwangsweise Dell sein. Also die PowerFlex gibt es auch in der Variante, die sich dann Custom Node nennt. Und dann kann ich im Grunde genommen die Hardware benutzen, die ich gerne möchte. Und ich könnte die Software im Grunde genommen auch virtualisiert aufbauen. Also wenn ich wollen würde, könnte ich auch die PowerFlex-Software als VM betreiben. Passt jetzt nicht ganz zu dem eigentlichen Charakter und eigentlichen Use Case von der PowerFlex, weil es ist ein IO-Beast tatsächlich und eignet sich extremst gut für das Thema Datenbanken, die vor allem auch latenzanfällig sind. Aus der Kubernetes-Welt kennen wir das Problem. Ich sage nur etcd. Das System ist genau das Richtige, wenn es darum geht, eine tragfähige Plattform für eine etcd-Datenbank zur Verfügung zu stellen. Und da ist im Grunde genommen so der primäre Use Case. Und der Software-Defined-Gedanke kommt daher, dass eben PowerFlex als Software-Bundle ausgeliefert wird. Und wenn ich natürlich alle Vorzüge der direkten nativen Hardware-Integration nutzen will, dann mache ich das natürlich gerne auf Dell Hardware. Vergleichbar ist es tatsächlich in der Kubernetes-Welt mit Portworx Longhorn. Mhm. Also wir haben da ein klassisches Block-Storage-System. Das bedeutet Read-Write-Once-Zugriff aus einem CSI-Treiber. Leider kein Read-Write-Many, aber das kann man dann entsprechend über den File-System-Layer auch noch zur Verfügung stellen. Und aus der reinen Kubernetes-Denkweise ist es ein klassisches Storage-System tatsächlich.
Also wird das dann sozusagen so weit abstrahiert, dass ich mir eigentlich um den Storage keine Gedanken mehr machen muss. Wie sieht das denn aus mit Replikationen aus Storage heraus, aus Kubernetes heraus? Ist das dann auch eine valide Lösung dafür? Kann ich damit auch dann rechnen, dass es halt nicht nur, sag ich mal, die Latenzen einhält, sondern entsprechend auch die Sicherheit bereitstellt, dass, falls mir mal irgendwas um die Ohren fliegt, dass ich da genug Backups habe, sag ich mal so, beziehungsweise dass alles so weit repliziert ist, dass ich damit keine Sorgen machen muss?
Also solange wir von einem Einzelsystem reden, was aus vielen verschiedenen Knoten besteht, müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen wie ein Kubernetes-Cluster, der aus 10 beispielsweise Worker-Nodes besteht. So würde man eine PowerFlex aufbauen aus 10 Storage-Knoten und die nutzen mithilfe von Erasure-Coding und einem RAID-Ansatz, also wir reden da vergleichbar von einem RAID 10, werden eben über die verschiedenen Knoten jedes Datenpaket, was reingeschrieben wird, nochmal dupliziert. Und dadurch gewinne ich dann im Grunde genommen die Vorteile, dass ich immer eine Replik benutze. Kann man auch ein bisschen vergleichen mit dem Erasure-Coding, was man aus MinIO vielleicht kennt oder von anderen Storage-Herstellern. Das ist so das klassische Vorgehen. Und da nutzt dann die PowerFlex auch die Möglichkeit, um möglichst breit zu skalieren. Also wir reden da von einem kompletten Scale-Out-System. Das heißt, wir können in der Theorie und auch in der Praxis mit einem Kubernetes-Cluster sukzessive mitwachsen.
Jetzt hattest du gesagt, es können unterschiedliche Storage-Provider im Hintergrund dann halt bereitgestellt werden. Das bedeutet, das, was du jetzt gesagt hast, ist, also ich habe jetzt die PowerFlex irgendwo in der Mitte stehen und hinten habe ich dann das tatsächliche Storage-Backend, was dann halt angeknüppert wird und den Storage bereitstellt. Man sieht es nicht, er schüttelt mit dem Kopf, darum bin ich kurz ins Wanken gekommen. Genau.
Es ist nicht ganz so. Die PowerFlex liefert selbst den Storage. Also PowerFlex konsumiert Disks, just a bunch of Disks, also die Anzahl der Disks, die du ihm zur Verfügung stellst. Das ist nicht vergleichbar mit Portworx, der als Storage Layer im Grunde genommen agiert und andere Systeme benutzt. Da ist es eher vergleichbar zu Longhorn.
Ah, okay.
Jetzt ist es ja so, dass, du hattest gerade eben schon den Use Case etcd genannt, das ist natürlich nicht der einzige Use Case, den wir da, sage ich mal, auf einem Kubernetes mit betreiben können. Christian, was könntest du dir noch so aus deiner Erfahrung, sage ich mal, so für Use Cases vorstellen? Ist ja schon mal etwas über den Weg gelaufen, wo du sagst, vielleicht hast du einen Use Case, über den du uns berichten kannst, wo genau so eine Plattform oder eben so eine Möglichkeit wichtig gewesen ist, um überhaupt diesen Use Case umsetzen zu können.
Ja. Finde ich ganz spannend an der PowerFlex, dass die PowerFlex am Ende Compute und Storage vereint. Das heißt, wir haben neben einem sehr, sehr schnellen Storage, der direkt in den Nodes ist, auch direkt die Möglichkeit, dort Compute-Workloads mit auf derselben Plattform zu deployen. Das ist sicherlich ein anderer Ansatz, als wenn man Compute-Nodes dediziert von Storage-Nodes bei sich betreibt, wo dann immer noch die Verbindung zwischen Storage und Compute entsprechend gegeben sein muss, um dort die Performance zu erreichen und so weiter und so fort. Und hier haben wir am Ende eine hardware-seitige Unit, die zusammen eine unwahrscheinlich hohe Performance sowohl Compute- als auch Storage-seitig anbietet. Das ist bei uns gerade im Bereich Big Data super hilfreich, natürlich für alle Workloads Richtung Datenbanken, wo am Ende natürlich der ausschlaggebende Kriterium auch immer ist, das Speichern der Daten oder schnelle Lesen der Daten. Und gleichzeitig müssen die dann natürlich auch verarbeitet werden. Und dafür hat man am Ende auch dort am Ende das schöne Bundle, dass das alles zusammen ist. Bedeutet aber auch, wir können sicherlich die PowerFlex auch nutzen für Workloads, die jetzt eigenständig vielleicht kein Storage haben, aber entsprechende Compute Power benötigen. Das heißt, wir haben jetzt bei uns die Möglichkeit genutzt, dass wir die PowerFlex in unserem SVA-Lab zur Verfügung haben, um dort jetzt eine Demo-Plattform für datengetriebene Tools zu etablieren. Also wir nennen das bei uns intern die Data-Demo-Plattform. Das heißt, wir sind gerade in der Planung und im Aufbau einer Showcase-Plattform mit verschiedenen Tools, die wir bei uns im Fachbereich Big Data nutzen, um diese unseren Kunden schneller zeigen zu können. Und da eignet sich die PowerFlex entsprechend hervorragend, weil wir die I/O-Geschwindigkeiten haben, die wir brauchen für solche Arten von Workloads, gleichzeitig die große Storage-Menge dort verfügbar haben, die wir ebenfalls brauchen, um die Daten entsprechend speichern zu können. Wir sind nur im Fachbereich Big Data, das heißt, wir reden von großen Datenmengen und zusätzlich können wir dort dann auch in unserem Fall mit einem Hypervisor noch dazwischen, aber auch hingehen und eigenständig Kubernetes-Cluster provisionieren, aufbauen und somit auch unsere Compute-Workloads, jegliche Tools, die wir so haben, mit installieren. Und das ist eigentlich ganz spannend in der Kombination, dass wir somit alles zusammen auf einem Hardware-System haben, welches wir auch weiterhin unbegrenzt skalieren können, wie Julian gerade auch schon angedeutet hat. Wir starten jetzt in einer kleinen Ausbaustufe, mal gucken, was die Zukunft so bringt. Mhm. Und da sind wir erstmal nicht limitiert. Das ist halt auch ein sehr schöner Weg in die Zukunft.
Ist dann euer Ansatz auch entsprechend das so, weil du hast gerade davon gesprochen, dass es halt ein Use Case ist oder wo ihr das aufbaut, dass es halt intern, sag ich mal, als Showcase-Plattform dient und dass ihr darauf auch weitere Cluster ohne Probleme provisionieren könnt, also nicht nur weitere Nodes, sondern entsprechend auch Cluster. Wird das dann auch so, sag ich mal, durchautomatisiert, dass ich als jetzt, sag ich mal, Entwickler oder Entwicklerin einfach auf einen Knopf drücken kann und mir wird entsprechend ein Storage-Cluster oder beziehungsweise ein Cluster in einer bestimmten Größe X, die ich spezifizieren kann, habt ihr das deployed? Habt ihr das so entsprechend automatisiert oder ist das der Plan dahinter? Weil tendenziell wäre das ja ein theoretischer Use Case dafür.
Genau, also das sind viele Überlegungen, die wir hatten und auch genau in diese Richtung gingen sicherlich Überlegungen, dass man sich auf Knopfdruck eigenständig ein Cluster hochziehen kann. Aktuell verfolgen wir eher den Ansatz, weil das Ziel ist am Ende, die Tools und Anwendungen, die wir haben, fest installiert zu haben, mit Demo-Daten gefüttert zu haben und auf den Use Case laufen. Das heißt, das Ziel ist jetzt bei uns am Ende nicht, schnell einen Demo-Cluster aufzubauen, sondern das Ziel ist am Ende, dass wir die Tools zur Verfügung haben und dann auch dort eigenständig POCs nochmal drauf laufen lassen können oder aber auch für Webcasts, Pre-Sales-Termine und so weiter alles griffbereit zu haben. Mhm. Heißt also, die Automatisierung, die wir dort verfolgen, geht eher in die Richtung, dass es am Ende ein zentrales Produktionscluster, Kubernetes-Cluster in diesem Falle gibt und dass dieses eigenständig erweitert werden kann von, wir nennen es so ein bisschen Satellitenteams. Also da ist die Grundidee, wir haben am Ende über 70 verschiedene Tools, die wir gerade so in Sichtweite haben, die dort irgendwann perspektivisch laufen könnten und das wird nie ein Team stemmen können, alles aufzubauen. Das heißt, wir versuchen das gerade so aufzubauen, dass man nach Best Practices im DevOps-Umfeld eigenständig arbeiten kann, auch dieses You-Build-It-You-Run-It-Prinzip, dass es eigene Teams gibt, die dort neue Tools reinbringen, ohne die anderen Tools irgendwo zerstören zu können. Und das ist etwas, was sich gerade bei uns so ein bisschen in der Planung befindet, aber wo wir denken, dass wir hier schon eine sehr gute Möglichkeit haben werden, um das so aufbauen zu können.
Bringt wir haben ja eben darüber gesprochen, das ist ja auch eine Software-Defined Storage-Plattform, bringt die Plattform da entsprechend auch verschiedene Möglichkeiten mit sich, die eben diesen Ansatz, den du gerade erläutert hast, vereinfachen, also für mich als Entwickler oder als DevOps-Engineer entsprechend, dass ich das einfacher konsumieren kann und entsprechend auch umsetzen kann oder ist das ziemlich barebone alles?
Also einerseits ist für uns sicherlich wichtig, dass wir einen Hypervisor in dem Falle dazwischen haben, um auch die Kubernetes-Cluster besser aufbauen zu können und dafür nicht immer bare metal mehr Nodes benötigen. Das Thema Hypervisor, da könnte Julian vielleicht gleich ein bisschen besser drauf eingehen, ist allerdings, glaube ich, recht gut integriert in der PowerFlex, so war zumindest mein Gefühl. Aber ja, Julian, du hast es ursprünglich eingerichtet, den Hypervisor. Wie war da so deine Erfahrung mit der PowerFlex?
Also das Schöne bei der PowerFlex ist, dass man den Gedanken treibt, ein komplettes Lifecycle-Management zur Verfügung zu stellen. Das heißt, das Lifecycle-Management gedacht von der Hardware. Also wir reden da von klassischen BIOS-Updates, die immer mal wieder notwendig sind, auch aus Security-Aspekten. bis hin zu Update von dem Betriebssystem, beispielsweise von dem PowerFlex Storage System oder eben in der Variante, wie wir es jetzt haben, in Kombination mit VMware. Das heißt, die kompletten Prozesse, die dafür notwendig sind, die Abhängigkeiten, das wird von der Software, dem PowerFlex Manager, alles verwaltet. Dort kommen im Grunde genommen fertige Softwarepakete, die Dell zur Verfügung stellt und die man dann nutzen kann für die entsprechenden Update-Zyklen. Und dieser PowerFlex Manager erweitert den Funktionsumfang vor allem Richtung der neuen DevOps-Welt, sage ich mal. Also alle bekannten Tools rund um Automatisierung, ob ein Terraform oder ein Ansible, können nativ genutzt werden, um beispielsweise auch Storage bereitzustellen. Mhm. Und erweitert wird das Ganze dann entsprechend durch den CSI-Treiber. Das heißt, sobald ich den CSI-Treiber in meinem Kubernetes-Cluster habe, kann ich nativ auch direkt von der PowerFlex Storage konsumieren. Das Schöne ist, wir reden zwar Block Storage, aber nicht über ein Fiber-Channel-Protokoll. Das heißt, wir sind komplett auf IP-Ebene unterwegs und haben da die volle Flexibilität und Möglichkeiten zu skalieren. Das heißt, auch da gibt es Möglichkeiten, auch so einen Cloud-Ansatz zu wählen. Die PowerFlex gibt es auch als Variante bei Azure und AWS und großen anderen Hyperscalern. Mhm. Und dort kann ich auch direkt dann entsprechend über das Apex-Cloud-Modell der Dell PowerFlex konsumieren. Das ist ganz cool und bietet mir dann auch die Möglichkeiten zu machen wie On-Prem und Replikation hin in die Cloud oder umgekehrt entsprechend, ohne dass ich dann nativ auf den Hyperscaler angemeldet.
Also ich kann mir dann auch entsprechend aus verschiedenen Nodes, also PowerFlex, sage ich mal, System, einen kompletten Cluster auch unternehmensweit zusammenbauen, auch wenn ich verschiedene, sage ich mal, Use Cases habe eigentlich, kann ich mir daraus wirklich so ein durchgehendes Storage Layer klicken, was auch, sage ich mal, hybrid funktioniert, sowohl On-Prem als auch in der Cloud.
Mhm. Genau. Genau so musst du dir das Ganze vorstellen. Und das Schöne ist, dass ich halt alle Automatisierungen, die ich dann heute nutzen kann oder in der Planung bin, kann ich nutzen. Ich kann auch nativ Python-Code verwenden. Es gibt entsprechende Module in Python, in Ansible, in Terraform, die fertig vom Hersteller geliefert werden. Und dann kann ich im Grunde genommen mein DevOps-Team so aufstellen, dass ich sage, okay, liebe Storage, liebe Compute, liebe Entwicklerwelt, wir haben folgenden Use Case, den sollt ihr umsetzen. Bitte macht das dann komplett mit Ansible oder Terraform. Tatsächlich, die PowerFlex bei uns im Lab ist größtenteils auch über sowas wie den GitLab Runner automatisiert. Das heißt, die Switche, die dort im Einsatz sind, die erhalten einmal die Woche ein Backup. Das Ganze machen wir ganz einfach über so ein GitLab-Skript und damit ziehen wir uns die Config ab. Und damit können wir zu jeder Zeit auch wieder auf einen anderen Stand zurückspringen. Und das Gleiche funktioniert dann auch beispielsweise, um Loons von dem Storage-System zur Verfügung zu stellen. Okay. Und das ist ganz cool. Also da haben wir die volle Bandbreite, was die Automatisierbarkeit angeht. Das kann man natürlich auch auf die Spitze treiben. Das obliegt dann den jeweiligen Teams und den Use Cases und den Kundenszenarien.
Das macht die Sache so rund, weil halt wirklich eine zentrale API im Raum steht. Ne? Also ich gehe da wirklich gegen eine zentrale API und kann im Grunde das ganze Monster halt irgendwie konfigurieren und in jeder Richtung, ob das jetzt Network Storage oder was weiß ich, dazwischen dann halt
du hast, auch hinnen. Genau, du hast eine saubere Schnittstelle, um auch so diesen DevOps, also jetzt nicht böse gemeint, aber manchmal oder oftmals finden wir halt noch Dev versus Ops, um auch da die Schnittstelle nochmal schön zu definieren, wer ab wo arbeiten darf und das ist ganz cool an der Stelle.
Ja. Ich würde gerne nochmal kurz wieder, also Moritz, auf deine Eingangsfrage zurückgehen, also inwiefern ist gerade für unsere Big Data Workloads oder inwiefern hilft uns das bei der Automatisierung der Plattform? Also wir haben jetzt ja gerade schon viel über den Punkt Richtung Hypervisor oder einfach Installation, Integration des Hypervisors gesprochen. Julian, du hast ja währenddessen auch nochmal erwähnt, dass auch noch das Thema CSI-Driver dort eine Rolle spielt. Und bei uns im Big Data, wir haben Tools wie zum Beispiel Kafka, welches eigentlich sehr, sehr nah am Storage sein möchte. Das heißt, wenn ich jetzt ein externes Storage-System habe, was selbst nochmal die Daten intern repliziert und anbietet, Das ist für Kafka eher suboptimal, weil wir dort wirklich sehr nah an den Disk sein möchten, weil Kafka für sich selbst die Replikation verwaltet. Das heißt, hier haben wir eigentlich das Schöne, dass wir, obwohl wir hier einen Virtualisierungslayer noch zwischen haben, gar nicht jetzt auf dem Virtualisierungslayer uns den Storage provisionieren müssen, wo ja durch jeden Layer, ich sag mal, irgendwo Abstriche in der Performance einfach nur mal stattfinden. Aber wir haben dann durch die PowerFlex die Möglichkeit, mit dem CSI-Driver wirklich sehr nah an der Hardware uns den Storage direkt in Kubernetes zu provisionieren, was da einfach auch sicherlich nochmal wieder performance-seitig und auch management-seitig das Ganze wieder vereinfacht in der Verwaltung. Und das finde ich da entsprechend auch so charmant dran, weil es sind nun mal echt viele Tools, die wir so im Stack haben, die eigenständig für die Replikation sorgen. Und leider sehe ich es bei Kunden immer wieder, dass gesagt wird, hier können wir das nicht so aufbauen und wir haben doch da so einen Storage-Server stehen und dann denke ich auch so, naja, klar können wir nutzen, aber eigentlich wollen wir gerne, dass der Storage direkt am Compute dranhängt und dort direkt in Griffreichweite ist und das ist bei der PowerFlex nun mal gegeben.
Ja, genau diese Architektur, die du gerade, sag ich mal, beschrieben hast, die läuft mir auch immer wieder über den Weg. Also man baut da, sag ich mal, entsprechend einen Kubernetes-Cluster auf mit verschiedenen Nodes, also auch verschiedenen Clustern, sag ich mal, je nachdem, wie wir das Staging, sag ich mal, halten. Am Ende braucht man dann entsprechend Backup-Storage oder man braucht halt eben größeren Storage und dann kriegt man da, sag ich mal, ein Finger zeigt, dass da irgendwo noch eine externe Storage-Lösung steht, die man verwenden kann. Und du hast es auch gerade beschrieben, Kafka ist eben sehr nah dran, weil es eben, es ist ja eine Messaging-Queue, sie, sag ich mal, nicht die Nachrichten über das Netzwerk einfach schickt, sondern die Segmente werden ja entsprechend auf den Platten gespeichert, auf dem Storage gespeichert. Und entsprechend ist das dann ein Use Case, wo man sagt, okay, wenn das halt alles eigentlich an einem Fleck ist und auch direkt verwaltet werden kann, ist es eigentlich eine schickere Lösung, wenn man eben diesen Use Case hat. Ja.
Genau, dazu haben wir auch noch andere Tools, die hier und da die Möglichkeit haben, noch einen Caching-Layer mit einzubauen oder zu enablen. Dort ist oftmals die Anforderung, dass man NVMe-Storage direkt mit dran hat, auf der zugegriffen werden kann. Und dort ist eben auch die Anforderung, nicht ein externes System zu nehmen, weil das wieder den Gedanken des Cachings so ein bisschen ab Absurdum treibt, weil wir dort wieder Latenzen und Ähnliches haben. Und auch da ist es halt entsprechend dann sehr schön mit der PowerFlex, dass wir uns dort wirklich nah an dem Compute den Storage provisionieren können und somit auch für Caching entsprechend passende Volumes bereitstellen können.
Dazu aber mal eine Hardware-Frage, wo du gerade NVMe-Storage gesagt hast. Wie ist denn der Storage in dem wirklichen, also wenn wir jetzt nicht über die Software-Defined-Lösung sprechen, sondern wir sprechen jetzt wirklich über die Node, das Blech, was Julian auch eben beschrieben hat, was wir uns da, sag ich mal, ins Rack schrauben können. Wie ist denn da wirklich die Hardware beschaffen? Wir hatten über sehr, sehr kurze Latenzzeit gesprochen. Wie wird das umgesetzt? Habt ihr da vielleicht Einblicke? Weil wir, sag ich mal, als DevOpsler sind da ja eher losgelöst von und konsumieren das eigentlich eher nur.
Storage, meine Achillesferse.
Tatsächlich ist es Standard x86 Hardware. Mhm. Also wir reden da von Dell PowerEdge Servern, die sowohl Compute als auch Storage können. Das ist das, was Christian auch schon angesprochen hat. Das ist komplett flexibel an der Stelle, weil wir auf der x86 Technologie aufbauen. Und ansonsten muss der Server genügend RAM zur Verfügung stellen, natürlich, um da auch noch einen Caching-Mechanismus mit einfließen zu lassen. Und dann brauchen wir just a bunch of Disks, also möglichst viele Disks innerhalb des Servers. Und das ist im Grunde genommen die ganze Magie. Also es ist ein Standard-Server, den man auch so bei jedem anderen Hersteller bestellen kann. Und deshalb ist der Ansatz mit dem Software-Defined ganz cool, weil ich muss mir an der Stelle weniger Gedanken über die darunterliegende Hardware machen. Natürlich, diese ganzen Vorzüge mit dem Lifecycle-Management, die kriege ich erst, wenn ich dann natürlich entsprechend supportete Hardware nehme. Also in dem Fall ist das dann die PowerFlex Appliance. Aber wenn ich die maximale Flexibilität haben möchte und möglichst herstellerungebunden sein will, dann gehe ich natürlich auf die Software-Only-Variante und dann habe ich alle Freiheiten, was das angeht.
Bei der Software-Only-Variante ist die Frage, wie, also gibt es da auch dann entsprechend einen Subscription-Plan, den ich, sage ich mal, holen muss, oder ist es eher so wie Longhorn, dass ich sagen kann, okay, das kann ich mir einfach so reinziehen, oder wie sieht da, sage ich mal, das Modell aus?
Also das Lizenzmodell ist relativ einfach erklärt. Es wird nach Usable Terabyte konsumiert, beziehungsweise lizenziert, und das war's schon. Okay. Das gibt nicht mehr.
Aber es ist lizenziert. Also das bedeutet, du kriegst dann Support für die, ich sag mal, für das SDS dann halt selbst, aber nicht für, natürlich nicht für die Hardware, ganz klar. Also das ist dann halt so. Ja. Genau.
In der Appliance-Variante kriege ich den Support natürlich dann von der Dell nicht nur für die Software, sondern auch für die Hardware. Wenn ich eigene Hardware zur Verfügung stelle, dann ist eben bei dem Software-Layer, also in dem Fall ist es tatsächlich ein SLES, der SUSE, und dort ist dann im Grunde genommen Ende. Alles, was darunter liegend dann die Hardware betrifft, da braucht man dann entsprechend Support von dem jeweiligen Hersteller.
Aber das SLES ist dann nicht mehr mit dabei, oder?
Das SLES ist mit dabei. Also okay. Wenn es direkten Einfluss auf die PowerFlex-Software hätte, dann wird dort natürlich dann auch mit dem Hersteller SUSE direkt Kontakt aufgenommen und entsprechend über das Ticket-Handling dann von der Dell abgearbeitet.
Ja, und Einschränkungen gibt es dann in dem Fall aber auch nicht, wenn ich eine andere Hardware nutze. Ich kann dann halt trotzdem skalieren. Also skalieren stelle ich mir jetzt vor, ich stelle die Bleche einfach nebeneinander und drücke irgendeinen Knopf und dann sprechen die miteinander und dann habe ich den Scale-Faktor irgendwie erbracht.
Korrekt. Also tatsächlich in der Appliance-Variante ist es ein Knopfdruck, weil das Bootstrappen von den jeweiligen Knoten ist alles automatisiert. Wer so ein bisschen Kenntnisse in OpenStack an der Stelle hat oder eben so eine Geschichte wie in OpenShift Virtualization, also auf der Basis von Bare Metal, der kennt die Prozesse. Also wir reden da von einem PXE-Server, den man benötigt und viele weitere Komponenten drumherum, um so ein Betriebssystem auf eine Hardware zu bringen. Das bringt im Grunde genommen der PowerFlex Manager in der Appliance-Variante mit. Dann ist es ein Knopfdruck. Dann wird der neue Knoten in den Cluster mit aufgenommen, wird mit dem Betriebssystem versehen, kriegt die PowerFlex-Software, wird komplett automatisiert konfiguriert. Da ist tatsächlich Ansible und Puppet im Hintergrund, was in Kombination mit Shell-Skripten die ganze Magie macht. Und danach hast du den Skalierungsfaktor, indem du sagst, okay, ich brauche jetzt noch weitere 5 Knoten. Dann brauche ich 5-mal PowerFlex-Appliance-Hardware und dann drücke ich 1-mal oder 5-mal auf den Knopf. In der Custom-Variante muss ich mich natürlich selbst drum kümmern. Also da brauche ich als Schnittstelle auf jeden Fall das Betriebssystem und auch die PowerFlex-Software. Das Schöne ist aber, die PowerFlex-Software selbst ist paketiert. Also wir reden da von einem RPM-Paket. Und die kann ich dann über meine entsprechenden Prozesse, die ich vielleicht im Unternehmen schon rund um das Thema Automatisierung habe, dann auch schon mit ausrollen. Also mit Ansible ein RPM installieren sollte in der neuen DevOps-Welt kein Problem sein.
Aber das ermöglicht mir ja auch, sage ich mal, dass ich bestehende Ressourcen, wenn ich jetzt, sage ich mal, sagen würde, okay, ich interessiere mich eben für diese Plattform, dann kann ich bestehende Ressourcen, die ich eben habe, Speicherressourcen, eben so adaptieren, eben durch diese Software-Defined Storage-Lösung, dass ich trotzdem, sage ich mal, auch mit Servern, die jetzt eben nicht dazugehören oder mit Storage-Lösungen einen Layer schaffen kann und sozusagen auch meine bestehende Hardware, sage ich mal, integrieren kann.
Ja. Also es besteht auch Möglichkeiten, beispielsweise für eine POC-Umgebung, dass man dort eben bestehende Hardware nimmt, bestehende x86-Hardware und einfach die Software installiert und sich da im Grunde genommen einmal diesen kompletten Stack rund um PowerFlex mal anschaut und das Ganze dann verprobt.
Ja, sehr gut. Also das bedeutet jetzt, wenn ich mir meinen Kubernetes-Cluster klicken möchte, den kann ich mir da reinklicken, dass die Basisplatten für den Cluster, die würden von der PowerFlex kommen. Der Cluster würde dann laufen. Jetzt möchte ich ein bisschen CSI konsumieren. Das finde ich halt auch gut, weil ich dann halt hier und da mal einen Kafka oder halt irgendwelche anderen Caching-Services oder keine Ahnung, irgendwer, wer persistieren möchte, ob es nun temporär oder langfristig ist, denkt, dann kann ich mir den CSI-Treiber da reindrehen. PowerFlex sieht natürlich zu, dass ich im Grunde halt node-nah im Grunde meiner PVs also gespawnt bekomme und dadurch dann natürlich auch so eine Datennähe habe und das funktioniert auch alles. Und genau, das ist ja eigentlich schon so eine schöne Sache, damit habe ich ja schon mal irgendwie alles in der Tüte, was natürlich in unserem Bereich immer gerne mal drum um die Ecke kommt. Manchmal brauche ich nicht Block-Storage, manchmal brauche ich halt andere verrückte Sachen, so Object-Store fällt mir häufig ein, gerade in traditionellen Gefilden ist das nicht so ein Ding, aber Object-Store, ob ich jetzt über Snapshots von LCDs oder von irgendwas anderem spreche, also meistens dann halt in dem Kontext, aber auch in allen anderen Kontexten, Object Store ist ein Thema. Kann das auch?
Also da erstmal noch kurz von meiner Seite, also Object Store ist mittlerweile auch eine der Grundlagen, gerade im Datenumfeld. Also egal, welches ja. Tool ich mir dort anschaue, am Ende freuen sich alle über eine S3-API-kompatible Schnittstelle, um ihre Daten zu speichern. Und dementsprechend ist das auch für uns sehr, sehr wichtig, dass wir hier irgendwie eine Möglichkeit haben, S3 zu konsumieren. Das sehe ich auch oft noch bei Kunden, dass die bestehenden Storage-Systeme das eben nicht können. Und ja. Das ist oftmals so ein kleines Problemchen. Mhm.
Genau, ja. Genau. Also das ist der Klassiker. Muss ich halt, ich führe das halt auch immer wieder, weil meistens kommt man dann halt in die traditionellen Gefilde und dann ist es eigentlich schade, weil es machen schon viele, aber gerade in den klassischen Storage-Providern oder Produkten, muss man ja dann schon sagen, da ist es ja schon eher weniger, ne? Und ich konkretisiere das nochmal, also würdest du das können, beziehungsweise wie könnte ich es dann konsumieren, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Kubernetes nachdenken.
Also nativ kann die PowerFlex kein S3 zur Verfügung stellen, also kein Objektspeicher. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, die PowerFlex um sogenannte NAS-Knoten zu erweitern. Das heißt, ich kann dann über NFS beispielsweise Read-Write-Many-Storage konsumieren über die PowerFlex. Das ist eine Variante. S3 direkt zu konsumieren ist eben entweder man nimmt ein entsprechendes Produkt, was auf S3 spezialisiert ist. Bei der Dell wäre es beispielsweise eine ECS. Anderen Storage-Herstellern gibt es dort auch noch diverse Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, einen dedizierten MinIO-Cluster beispielsweise zur Verfügung zu stellen, um S3 zu nutzen. Man muss ganz ehrlich sagen, sollte man auf die Idee kommen, MinIO auf PowerFlex zu betreiben, ist das technisch kein Problem. Aber ich würde doppeltes Erasure-Coding machen. Und dadurch habe ich einen sehr hohen Datenverlust am Ende, also Datenverlust, dass ich zu viele Duplikate schreibe und einfach die konsumierbare Datenmenge viel, viel kleiner wird. Und dann muss man überlegen, das System ist eben sehr IO-lastig ausgelegt. Wir sind dort NVMe beziehungsweise SSD-only unterwegs. Und im klassischen S3-Umfeld reden wir da eher von größeren Terabyte- bis Petabyte-Datenmengen, die man auch vor allem zu Backup beziehungsweise Archiv Zwecken dann wegschreibt, und das ist einfach nicht der Use Case von einer PowerFlex. Da sagt man halt eben, man macht einen harten Cut und sagt, okay, man nimmt ein zweites System und lagert dort die S3-Schnittstelle hinaus. Das ist natürlich in so einer All-in-One-Gedanke in der DevOps-Welt, wir konsumieren alles von einer Plattform, nicht ganz passend. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, klassische S3-Use Cases ist eben Archivierung, Backup, Auslagern von Dateien, und da will ich das vielleicht wirklich auf einem anderen System haben. Und da finde ich den Ansatz dann auch tatsächlich tragfähig.
Ja. Mhm. Nichtsdestotrotz, gerade also im Datenumfeld ist es oftmals schon sehr hilfreich, wenn das S3-Storage entsprechend gut angebunden ist an seine Compute-Leistung, weil die großen Datenmengen, die man mittlerweile ansammelt, die man gerne verarbeiten möchte, die in unterschiedlichen Formaten vorliegen, die werden alle auf S3 heutzutage gespeichert. Alle möglichen Tools, ob es jetzt Spark ist oder selbst Kafka geht mittlerweile dahin und ermöglicht es, zukünftig auf S3 zu speichern. Also da geht gerade so ziemlich die Datenwelt hin, dass S3 so das universelle Storage-Protokoll wird. Deswegen ist es für mich schon spannend, irgendwo zu wissen, was ist jetzt so Best Practice? Ist es doch ein eigenes Storage-System, was man daneben stellt? Oder bietet auch die PowerFlex da Möglichkeiten an? Und wie du selbst auch gerade sagtest, die PowerFlex bietet durch ihre Volumes ja selbst schon eine Sicherheit an, Replikation durch Erasure-Coding und so weiter und so fort. Weißt du, ob es da Möglichkeiten gibt, sowas auch vielleicht zu umgehen und vielleicht nochmal dediziert sagen zu können, ich möchte ein Volume haben, was nicht über Erasure-Coding läuft, sondern direkt auf einer Disk ist, und vielleicht sogar auch möchte ich darauf einspielen, dass es genau von einem bestimmten Host ist, weil das ist so eine spannende Frage, die mir auch beim Aufbau unserer Plattform noch so ein bisschen durch den Kopf geht. Das würde dann halt vielleicht auch solche MinIO-Use-Cases oder Ähnliches vielleicht nochmal verbessern.
Also explizit den Sicherheitsaspekt der duplizierten Objekte bzw. Datenpakete zu unterbinden, funktioniert nicht. Das ist im Enterprise-Umfeld, wirst du das sehr selten sehen, vor allem auch aus der Betriebssicht von einem klassischen Storage-Admin, der wird dir nie ein Volume geben, was ungespiegelt ist oder was im Grunde genommen keine Sicherheitsfunktionen, keine zusätzlichen Features für Backup-Mechanismen oder sonstiges zur Verfügung stellt. Deshalb also diesen Ansatz zu umgehen, ist schwierig. Was du aber tatsächlich auf der PowerFlex machen kannst, ist, dass du die verschiedenen Bereiche in Form von Knoten oder auch von einzelnen Disks separierst. Das heißt, du hast verschiedene Workloads, du hast verschiedene Datenbanktypen. Und damit die sich rein von der Performance her nicht gegenseitig blockieren, kannst du im Grunde genommen dir kleine Stücke aus der PowerFlex rausschneiden. Und die kleinen Stücke sind dann dedizierte Disks auf verschiedenen Nodes. Und damit kannst du im Grunde genommen sowas gewährleisten, dass du eine schöne Separierung von deiner Software und deinen einzelnen Use Cases hast. Das Unterbinden, das funktioniert leider nicht. Also du musst schon mit dem Erasure Coding leben und deshalb ist auch der Use Case eher oder der schlechtere Use Case dort nochmal einen Layer einzuziehen, der eine zusätzliche Replikationsschicht mit einbezieht. Mhm.
Aber es ist ja sehr spannend, aber wenigstens schon mal schön, dass es die Möglichkeit gibt, dort auch ein bisschen einzuspielen, auf welchen physikalischen Disks liegt jetzt welche Volumes. Aber sicherlich somit auch so ein kleiner Haken dran, wo man sagt, okay, für sowas ist die PowerFlex einfach nicht designed.
Korrekt.
Ist das dann halt nicht designed oder ist das so ein Entwicklungs? Wahrscheinlich ist das ja auch eine gewisse Entwicklung, weil ich glaube, du, Christian, du hast das ganz, ganz gut gesagt, ne? Also, dass sich halt viele Sachen gerade ändern, also gerade was Richtung Object Store und solche Sachen. Und wir in unserer Welt stellen wir immer fest, dass sich Dinge eigentlich immer ändern. Und hier ist natürlich die Frage, wenn ich so gerade über größere Datenkonzepte nachdenke, ja, einerseits ist da die Notwendigkeit, dass ich da mit guten IOPS vorangehe, andererseits ist da auch die Notwendigkeit, dass ich halt große, große Datengräber schaffe und die ja trotzdem irgendwie bediene. Das ist konzeptionell, wird das halt irgendwie abgefertigt, aber die PowerFlex an sich, die scheint ja schon so ein recht geschlossenes System zu sein, wo man so eine API hat im Grunde, die vorne steht und da halt sowas liefert. Ist die Frage, also ist das so eine Entwicklung, in die geht man so ein bisschen in die Richtung jetzt oder kann man das so sagen? Entwickelt sich da was oder ist es gesetzt?
Meine persönliche Einschätzung ist, dass S3 auf der PowerFlex also nicht nativ kommt.
Ja.
Das liegt aber auch einfach an der Art und Weise, wie S3 Daten in sich als Protokoll verarbeitet. Das liegt einfach daran, dass S3 per se dir nie bestätigt, ob die Daten sauber auf das Storage-System runtergeschrieben wurden. Alle anderen Storage-Protokolle, die wir klassisch im Rechenzentrumseinsatz vorfinden, also NFS, da macht das der File Storage und das darunter liegende Storage Layer, aber alles im Block Storage Bereich, klassisch iSCSI und Fiber Channel, da bekommst du immer eine Antwort, jawohl, ich habe die Daten definitiv persistent auf eine Festplatte geschrieben. S3 liefert dir diese Info nicht. Ja. Also du vertraust auf dem Weg des Sendens deines Datenpakets, dass das auch am Storage-System angekommen ist. Und falls das nicht der Fall ist, hattest du noch die Möglichkeit, Metadaten mitzuliefern, um dann im Grunde genommen auch ein Datenpaket, also da reden wir von TCP, einfach nochmal nachzuschieben und zu sagen, ah, vielleicht ist doch was auf dem Weg verloren gegangen. Ich schicke dir das nochmal. Das ist die einzige Sicherheit, die du bei S3 hast.
Ja.
Und da ist eine PowerFlex einfach nicht dafür ausgelegt, weil wir reden da von IOs und Latenzen. Das heißt, wir wollen möglichst schnell eine Antwort liefern, die Daten sind auf der Disk angekommen. Und das wird das Protokoll nie zur Verfügung stellen, weil es das per se nicht kann. Und dann glaube ich auch tatsächlich, werden wir das in dem Umfeld nicht vorfinden. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man vielleicht wirklich so ein nebenläufiges System zur Verfügung stellt, was eben eine Art S3-Gateway macht. Also im Ceph-Umfeld haben wir das Ganze, bei der IBM rund um GPFS gibt es das Ganze auch schon. So ein Konstrukt könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht mal später gibt.
Letztendlich ist das ja auch dann eine Use-Case-Frage. Ne? Eben, ja. Wie du es eben schon gesagt hast, ich glaube, die PowerFlex-Plattform ist so ausgelegt, dass sie halt eben nicht diesen S3-Use-Case erfüllt, sondern halt eben darauf aus ist eben das, was Christian eben schon beschrieben hat, umrissen hat, nämlich diesen schnellen Austausch, dieses Messaging und so weiter, all diesen Workloads, die wir entsprechend auf eben einer solchen Plattform betreiben wollen würden, abzubilden. Ja, und natürlich kann man da, glaube ich, ist es schwierig, da alle Use-Cases, die man überhaupt haben kann, an eine Storage-Lösung zu erfüllen, weil ich glaube, dann kriegt man weniger richtig hin, aber das ist dann auf jeden Fall eine schöne Lösung. Jetzt ist es ja so, die PowerFlex-Plattform stellt sich ja eher so als würde ich jetzt sagen, Backbone einer Speicherinfrastruktur da, mit der wir unsere ganzen Daten entsprechend zentralisiert verwalten können über eben eine zentrale Schnittstelle oder eben über unseren Manager. Jetzt ist es natürlich die Frage, was mache ich da mit diesen ganzen Daten? Und ich glaube, Christian, da hast du auch noch spannende Einsichten, sage ich mal so, wie man dann entsprechend auf Basis von PowerFlex oder einem anderen Unterlayer entsprechend damit umgehen kann, oder?
Genau, also am Ende ist sicherlich die PowerFlex jetzt nicht die einzige Umgebung, die ich irgendwo haben werde, wenn ich mir jetzt gerade eine vollumfängliche Datenlandschaft in einem Unternehmen anschaue. Ich werde immer viele verschiedene Systeme haben. Ich habe Legacy-Systeme, ich habe andere Hersteller, die eigene Systeme oder eigene Systeme auf Basis von anderen Herstellern, sodass ich am Ende viele verschiedene Datenbanken haben werde in meinem Unternehmen. Die PowerFlex sicherlich bietet eine sehr gute Grundlage an, um dort immer mehr Daten, Banken und ähnliche Workloads draufzubringen, aber die Realität sieht leider halt nun mal ein bisschen anders aus. Und gerade in dem Umfeld gibt es dann natürlich auch spannende Lösungen, wie kann ich aber dann trotzdem damit hingehen und kann dafür sorgen, dass wenn ich viele verschiedene Daten verstreut über verschiedene Systeme habe, wie kann ich diese so ein bisschen zusammenbringen? Und da gab es nun mal jetzt auch eine sehr spannende Neuerung in den letzten Monaten oder ich weiß gar nicht, vielleicht sogar schon über ein Jahr her, von der Dell, weil die jetzt auch den erkannt haben, dass gerade im Hinblick von Business Intelligence und AI-Anwendungen es hilfreich ist, alle Daten irgendwo zu konsumieren. Und somit haben die die Dell Data Lakehouse Appliance nun auf den Markt gebracht. Das ist in diesem Falle nochmal wieder ein komplett separates System. Das heißt, das läuft nicht jetzt beispielsweise auf der PowerFlex oder ähnliches, sondern man hat hier wirklich eine eigene Appliance-Lösung, die am Ende eine Lakehouse-Plattform komplett supported von Dell anbietet. Und Kern dieser Lakehouse-Plattform ist das Produkt namens Starburst. Die ein oder andere kennt vielleicht Trino oder Presto als Alternativen. Das sind Tools, die ja ursprünglich mal bei Facebook entwickelt wurden als Presto. Dann ging die Historie ein bisschen weiter, dass sich das Team der Gründer so ein bisschen von Facebook getrennt hat und dann geforkt hat, Trino genannt hat und so weiter. Und am Ende ist daraus ein kommerzielles Produkt namens Starburst entstanden. Also Starburst basiert im Kern auf Trino. Und dieses Produkt ist maßgeblicher Teil dieser Data Lakehouse Appliance. Und Starburst selbst ist ein Produkt, um Informationen aus vielen Systemen, also vielen Datenbanken oder vielen Datenquellen zusammenzubringen. Das heißt, in unserem Falle, wenn wir jetzt wieder mal überlegen, auf der PowerFlex haben wir sehr gut performante Datenbanken laufen. Wir haben gleichzeitig Datenbanken in anderen Systemen. Dann kann man nun mit der Lakehouse Appliance daneben sich noch eine Datenplattform aufbauen, die föderalisierte Zugriffe auf alle Systeme ermöglicht. Das heißt, ich kann dort einfach sagen, okay, ich möchte bitte meine Datenbank A, die auf der PowerFlex liegt, anbinden. Ich möchte meine Datenbank B, die auf einem anderen System liegt, anbinden. Und dann habe ich somit eine gemeinsame Sicht drauf und kann die Daten zusammenbringen. Und das ist dann am Ende auch so eine mögliche Erweiterung so einer Dell-Datenplattformlösung. Und das ist eigentlich auch gerade ein spannender Use Case, den wir uns auch immer detaillierter anschauen und da gerade auch stärker evaluieren, wo könnte denn genau diese Appliance eine gute Lösung bei dem Kunden sein und wo halt eben nicht.
Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dieses Data Lakehouse ist dann entsprechend eine, oder beziehungsweise auch mit Starburst, ist dann entsprechend eine Lösung, aus der ich verschiedene Datentöpfe, sage ich mal, zentralisiert zusammenbinden kann und dann eine Abfrage entsprechend gegen diesen zentralen Punkt stellen kann und aus diesen ganzen Datentöpfen entsprechend dann die Daten, sage ich mal, rausgeholt werden. Oder wie würdest du das nochmal auf einem higher Level umschreiben?
Genau, also Starburst ist am Ende der Eintrittskanal. Das heißt, jeder Analyst oder jeder Data Scientist wird erstmal auf Starburst zugreifen und in Starburst sieht er viele verschiedene Datenquellen. Das sind, aus seiner Sicht sieht das aus im Prinzip wie eine Datenbank mit Tabellen drin von der Struktur her. Aber physikalisch liegt das in ganz vielen verschiedenen Systemen. Das heißt, es liegt jetzt nicht in dem Starburst-System selbst die Information, sondern der Anwender geht über SQL hin, er hat eine SQL-Sprache auch nur, auch wenn die verschiedenen Quellsysteme vielleicht einen verschiedenen Dialekt von SQL nutzen oder vielleicht sogar gar kein SQL anbieten. Man kann zum Beispiel auch Kafka oder NoSQL-Datenbanken anbinden als Quelle. Das heißt, als Analyst, ich habe eine SQL-Sprache, sehe alle meine Informationen, als wenn ich die zusammen in einer Datenbank hätte. Aber das ist eher eine Virtualisierungslayer. Also ich habe diese dort virtuell da. Und Starburst geht dann hin wie so eine Krake und geht auf alle Systeme zu und holt sich dort die notwendigen Informationen raus und bringt diese gegebenenfalls auch noch wieder zusammen. Also auch ein Join zwischen Systemen ist möglich.
Und was ist jetzt der Hauptvorteil dann von Starburst im Gegensatz zu klassischen Data Warehouse-Lösungen?
Bei einer klassischen Data Warehouse-Lösung ist eher der Ansatz, dass man viele ETL-Prozesse hat, die die Informationen aus dem Quellsystem in das Zielsystem, nämlich in das Data Warehouse, übertragen. Mhm. Das heißt, einerseits muss man die Daten in eine entsprechende Struktur für das Data Warehouse überführen. Heißt, gerade wenn ich eine NoSQL-Datenbank habe, ist es oftmals sehr kompliziert und ich muss dazu auch mir sehr viel Gedanken über die Datenmodellierung machen, wenn ich es in ein Data Warehouse überführe. Und somit habe ich sehr viele ETL-Prozesse, die oftmals irgendwie täglich laufen oder stündlich, die vielleicht mal abbrechen oder nicht und am Ende auch somit sehr großen Entwicklungsaufwand bedeuten. Mittels Starburst habe ich jetzt einen anderen Ansatz. Das heißt, Starburst redet dort von einem Single Point of Access. Das bedeutet, ich kann einfach direkt darauf zugreifen, ohne die Informationen wirklich aktiv in ein neues System zu überführen. Also ich habe dementsprechend jetzt keine replizierte Daten oder keine Duplikate meiner Informationen und gleichzeitig bin ich live auf den System drauf und kriege auch alle Änderungen direkt sichtbar mit und muss diese nicht separat übertragen.
Klassisches, also im Grunde klassisches Schnittstellenvorgehen. Also der Vorteil ist dann halt, ich habe die echteren Daten, aber der Nachteil ist, ich habe deutlich mehr Gequatsche in meinem Netz, ne? Weil natürlich da natürlich die Systeme dann Echtzeit abgefragt werden.
Genau, das ist nun mal auch ein Nachteil am Ende, wenn man auf operative Systeme zugreift, dann bedeutet das am Ende, dass vielleicht Dashboards, Use-Management oder monatliche Reporter, dass die am Ende Last auf die operativen Systeme gibt. Dementsprechend sage ich auch mal, man muss es ein bisschen mit Vorsicht genießen, so schön und einfach das klingt, sollte man da ein bisschen schauen, wie man es macht, aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten mit entsprechenden Caching-Layern und Ähnliches, die auch von Haus aus bei Starburst mit angeboten werden, um nicht jedes Mal jeden Zugriff bis aufs Quellsystem durchbabbeln zu müssen, aber auch für diese Caching-Layer ist am Ende dann wiederum das Thema S3 relevant und dann bräuchte man noch ein S3-fähigen Storage, wo es dann zwischengespeichert wird.
Ist dann auch das so ein bisschen der zentrale Skalierungsmechanismus, weil gerade vor dem Hintergrund von PowerFlex, wo es ja auch wichtig war, dass wir eben entsprechend skalieren können und neue Klasse und so weiter aufbauen können, wie skaliert denn Starburst oder wie wird es sichergestellt, dass es halt eben in einer hochverfügbaren Umgebung auch entsprechend verfügbar sein kann?
Ja, Starburst selbst als eigenes Tool, wenn man das jetzt mal außerhalb vom Dell-Kontext betrachtet, bietet entsprechend die Möglichkeit an, in dem Kubernetes-Cluster zu skalieren. Heißt auch da, es wird ein entsprechender Helm-Chart angeboten, um Starburst auszurollen und man kann somit entsprechend in seinem Kubernetes skalieren. Ja. Viel spannender wird es jetzt natürlich im Kontext von dem, was Dell jetzt als Produkt rausgemacht hat, denn die Dell Data Lakehouse Appliance bietet mir am Ende das Rundum-Sorglos-Paket oder eine schlüsselfertige Lösung. Also ich habe die Appliance und schraube sie einfach in meine Rack rein und alles habe ich entsprechend clusterseitig zusammen. Die Appliance selbst besteht auch aus mehreren Nodes. Im Minimal-Setup haben wir hier schon 7 Nodes. Das heißt, wir haben 3 Kubernetes-Coordinator-Node. Mhm. Dazu haben wir dann in der empfohlenen Variante noch 4 Nodes für Starburst, 1 Starburst-Coordinator und 3 Starburst-Worker. Das heißt, es ist schon recht groß in der Minimalausstattung. Aber dennoch bietet es mir auch einfach die Möglichkeit, noch weiter zu skalieren. Das heißt, wenn ich dort einen neuen Node, Beispiel wieder auch ein Dell Compute Node, Power Edge oder ähnliches mit in mein Rack reinnehme, dann kann ich über die Dell Lakehouse System Software von Dell entsprechend auch diese neuen Nodes verwalten. Das heißt, es läuft zwischendrin auch ein Kubernetes, was auch von Dell am Ende mit supported wird. Ich als Endanwender sehe es nicht, ich sehe nur meine Starburst-Lösung, aber ich kann einmal einen neuen Server in meinen Rack schrauben. Ich kann mit der Lakehouse System Software sagen, hier ist ein neuer Server, der wird dann auch im Kubernetes-Cluster mit aufgenommen und dann kann ich auch entsprechend die Starburst-Software wird dann auch mit skaliert auf diesen neuen Node. Somit habe ich ohne große Kubernetes-Erfahrung oder Know-how dort die Möglichkeit, unbegrenzt zu skalieren.
Also letztendlich ist es so, dort ist es gerade beschrieben gehabt, dass in dieser Appliance als Endanwender kann ich eigentlich nicht mit dem Kubernetes da drin interagieren. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwie auf die verschiedenen Nodes zu kommen, irgendwas darin zu deployen, sondern das ist halt wirklich eine Appliance, die ich nicht mehr bedienen kann, korrekt?
Exakt. Das ist war eine der ersten Fragen, als uns das Produkt vorgestellt wurde, die auch von mir kam. Inwiefern kann ich vielleicht noch eigene Tools dort drauf deployen? Weil am Ende ist Starburst sicherlich ein super hilfreiches Tool, um an alle Daten ranzukommen, um auch Daten auf meinem Data Lake, auf meinem S3-fähigen Speicher zu verwalten, dort abzuspeichern in modernen Formaten wie Apache Iceberg, Delta Lake und Co., alles, was dort in der Data-Welt gerade aktuell ist. Aber wenn wir jetzt uns mal weiterspinnen in den Bereich AI, dann brauche ich noch viele weitere Tools. Ich brauche oftmals irgendwie eine Spark Engine oder irgendwo eine Möglichkeit, wo ich mal mit Pandas arbeiten kann, mit PyTorch und so weiter. Also oftmals aber immer in Jupyter-Notebooks, wenn man irgendwie einen Jupyter hat. Dazu brauche ich noch irgendwie eine Model Registry. Ich brauche vielleicht noch einen Workflow, der da die ganzen Jobs orchestriert. Das sind alles viele weitere Tools, die wir jetzt leider nicht direkt mit auf die Appliance bringen können, weil dort ist das Kubernetes in dem Sinne komplett abgeriegelt. Ist sicherlich auch der Selbstschutz von Dell, um den Support liefern zu können, weil umso offener es ist, umso schwerer ist natürlich Support zu liefern. Da bin ich nochmal ganz gespannt, wie die Entwicklung hingeht, weil da natürlich auch die Rückmeldung war, ja, die Frage kriegen wir oft gestellt, gibt es da nicht Möglichkeit, eigenständig Code zu installieren? Derzeit nein. Ich bin mal gespannt, was die Zukunft liefert. Was wir aber auch schon gehört haben, ist, dass die Dell dort natürlich auch plant, neben Starburst sicherlich auch noch ein bisschen mehr anbieten zu können.
Aber letztendlich ist es ja eine sehr interessante Umgebung, weil ich sag mal so, aus meiner Erfahrung, Kubernetes ist, egal was man tut, nie die perfekt isolierte Laborumgebung, wo man alles kontrollieren kann. Mit ein bisschen Zeit, wenn man sich neben den Cluster setzt, passiert da immer irgendwas Witziges. Und diese Herangehensweise von Dell zu sagen, okay, wir vertrauen unserer Infrastruktur oder dem Produkt auch Kubernetes so weit, dass wir sagen, okay, wir schieben das einfach da rein und da wird auch nicht mit interagiert und das läuft einfach. Das finde ich schon spannend, weil also ich würde jetzt keinem Cluster, den ich baue, so sehr vertrauen, dass ich sagen würde, da geht nichts irgendwann schief. Ja, also letztendlich muss ja zumindest auch Dell da, sage ich mal, einen Zugriff drauf haben, um da eben, sage ich mal, auch Wartungen durchführen zu können. Ja, auch da zu gucken, dass keine Updates schief laufen oder sowas, das ist ja auch schon, sage ich mal, eine Herausforderung.
Tatsächlich ist es so, dass der PowerFlex Manager in einem Kubernetes-Cluster läuft, der auch von der Dell zur Verfügung gestellt wird. Also wir sehen da schon Tendenzen, auch in der klassischen Infrastruktur, die sich zumindest auf Dell-Seite immer stärker an das Thema Kubernetes orientieren. Das heißt, alle Funktionen, die der PowerFlex Manager zur Verfügung stellt, sind Stand heute auch schon Microservices. Es ist auch ein Kubernetes-Cluster, der out of the box mitgeliefert wird. Es ist genauso wie in der Starburst Appliance. Man hat per se keinen Zugriff. Natürlich ist ein Linux-Knoten am Ende, also in dem Fall natürlich dann auch wieder das SLES, um so eine einheitliche Betriebssystemebene vorzufinden. Und als Engine kommt tatsächlich RKE2 von der SUSE dann auch entsprechend zum Einsatz. Und damit wird entsprechend der interne Kubernetes-Cluster aufgebaut. Und da ist Bestandteil des Storage-Systems selbst ist oder der Management-Software vom System, kriege ich da dann auch den Support von der Dell drauf. Aber auch da natürlich keine Fremdsoftware installieren. Da ist auch die gleiche Herangehensweise wie bei der Starburst Appliance.
Also das finde ich da halt ganz spannend, dass Dell diesen Weg geht, in dem Sinne so ein bisschen was zu harmonisieren. Ne? Die versuchen alle zukünftigen Produkte und Julian, ich glaube, das war ja auch Richtung ECS oder so irgendwie die Planung oder so. Also die versuchen da immer mehr zu harmonisieren, dass sie ihren Standard-Stack haben, wie ihre Software, die auf diesen Appliance-Lösungen läuft, orchestriert wird. Und ich glaube, wir als Techies, die auch alle gerne mit Kubernetes arbeiten, sehen es halt oft mal zu schnell so, okay, da ist ja ein Kubernetes, dann kann ich es ja nutzen, dann kann ich all das irgendwie machen, was ich sonst mache und ich muss mir kein neues Kubernetes aufbauen. Ich glaube, wir müssen halt da die Denkweise ein bisschen ändern und einfach sagen, na gut, wir sind der Anwender der Software und wie die Software jetzt orchestriert wird und läuft und so weiter, das sollte uns eigentlich erstmal egal sein, sondern einfach sagen, wir wollen eine stabil laufende Software haben. Bei der Lakehouse Appliance ist es ein stabil laufender Starburst. Starburst selbst braucht noch 2-3 Tools drumherum, die sind halt alle mit drauf, ne, bei der PowerFlex möchte ich halt die Systemsoftware, den Manager halt auch stabil haben. Ne? Das heißt, wir sollten es ja erst aus der Brille so ein bisschen betrachten und dann könnten wir, naja, fällt uns ein bisschen schwer, aber vielleicht mal drüber hinwegsehen, dass ja eigentlich auch dann cooles Kubernetes ist, was ich ja für alle anderen Standarten gebrauchen kann.
Ich glaube, die Sache ist ja auch die, ich brauche und dann mache ich, ne? Das ist so ein bisschen das Thema. Als Hersteller ist man da ein bisschen in der Pflicht, Dinge zu tun und nicht wild loszurennen und zu sagen, ja, lass uns das draufschmeißen, lass uns das draufschmeißen und lass die, ja, also die müssen halt natürlich erstmal halt gucken, was macht Sinn und was läuft gut und was kann ich dann halt auch maintainen. Und ich vermute, und das ist jetzt so eine Frage natürlich an euch, die da so ein bisschen den Bezug dazu haben, ich vermute, dass es da halt noch mehr kommen wird, ne? Also dass wir hier dann perspektivisch über so eine ganzheitliche Big Data Plattform reden und genau, entwickelt sich da halt, spürt man es? Also ich finde, man spürt es schon, weil Starburst ist ja schon so ein Schritt, wo man so sagt, das geht los, aber spürt man oder weiß man halt schon, dass es da noch weitergehen soll.
Vor allem, weil das ja auch ein spannender Paradigmenwechsel ist. Ja, wir kommen von der Perspektive her, wir verschicken einfach nur einen Container, ja, zum Endanwender und er muss den Container oder praktisch die Applikation auf seiner eigenen Plattform zu laufen bringen, hinzu wir nehmen ein ganzes Kubernetes, was halt eben in dieser Appliance drin ist als Layer, was halt aber wirklich dann nicht interagiert werden kann. Das ist also ein abgeschlossenes Layer und das läuft einfach da, ohne dass ich es weiß eigentlich, dass es läuft als Endanwender und ich habe damit nicht mehr so viel zu tun. Und das finde ich auch einen super spannenden Aspekt an der Sache.
Ja, im Übrigen ist es mein Traum, dann brauche ich keine Cluster mehr bereitstellen, sondern kann mich darum kümmern, die Dinge da drauf zu basteln. Ne? Das ist halt, also so sehr es auch Spaß macht, aber beim fünften Cluster wird es langweilig. Das ist aber darum, ich finde, diese Nutzung ist mega gut. Also dass man es halt so weit konsolidiert, dass man im Grunde halt gar nicht mehr die Technologie an sich, und das soll es ja auch sein bei Produkten, die Technologie an sich irgendwie maintainen muss, sondern im letzten Endes vielleicht gar nichts mehr, sondern nur noch nutzt. Das ist ja so ein bisschen das Thema. Und da ist halt natürlich die Frage, erweitert sich das Portfolio dahingehend auch noch ein bisschen?
Genau. Also ich sag mal, das ist halt das, was ich halt auch so cool an dieser Lakehouse Appliance ist, ich sag mal, ich habe eine schlüsselfertige Lösung, ich schiebe es in mein Rack und ich kann es einfach nutzen, Punkt. Ich muss mich um nichts kümmern, das ist halt einfach da und ich sag mal, ich vergleiche das so ein bisschen wie, als wenn ich in der Cloud bin und dort sage, so bitte Service X starten. So, es ist halt einfach da und was da drunter läuft und wie der Service orchestriert wird, das weiß ich nicht. Also sicherlich gibt es mal irgendwo Vorträge, wo es beschrieben wird, aber ich habe halt meinen Service da und somit habe ich so ein bisschen in meiner On-Premise-Welt eine Cloud Experience, indem ich das einfach mal in Rack schraube und sage Run. Und das finde ich halt ganz cool. Und auch, vor allem, wie du sagtest, ist natürlich spannend, wie sich das weiterentwickelt, dass sich jetzt auch die Dell dort wegentwickelt von ich biete ausschließlich Storage-Compute-Lösung an, bis hin zu jetzt ganz groß sagt, ich mache halt viel auch im AI-Umfeld. Ist natürlich der große Aufhänger dort. Und vielleicht einfach so als Einblick, ich war Anfang Oktober auf dem UDS-Summit der Dell in Madrid. UDS-Summit ist Unstructured Data Solutions, das heißt, es ist der Bereich der Dell, der sich um diese unstrukturierten Daten kümmert. Und gefühlt waren 70% der Vorträge über AI, insbesondere die Lakehouse-Plattform, wo ich halt super verwundert war. Also ich war erstmal recht überrascht, dass unser Dell-Partner mich schon fragte, hier, möchtest du denn nicht mit aus dem Fachbereich Big Data? Ich so, okay, das ist sehr hardware-nah. Nee, war es am Ende halt nicht. Es war für mich halt super hilfreich, dort zu sein, weil so viel sich um AI und dementsprechend auch die Lakehouse-Plattform von Dell gedreht hat und wir da auch sehr viele Einblicke kriegen konnten. Und ja, die Zukunft sagt, da kommt noch mehr auf dieser Lakehouse-Plattform. Und da bin ich mal ganz gespannt, ob man am Ende wirklich eine vollumfängliche Datenplattform irgendwann haben wird, weil das, finde ich, wäre natürlich ein Traum, wenn wir einfach das reinschrauben, starten und ich habe alles da an Datentools, die ich so brauche. Aber da müssen wir mal gucken. Es ist gerade erstmal der Start. Sicherlich sammeln ja auch gerade erstmal damit Erfahrung, wie das bei den Kunden ankommt, wie das Management wirklich klappt aus dem Hause Dell, weil die müssen ja auch den Support gewährleisten für alles, was dort läuft. Das ist ein ganz neues Spektrum von Tools, die sie auf einmal supporten müssen. Und deswegen bin ich da auf die Zukunft sehr gespannt. Aber ich sag mal, Stand jetzt muss ich halt immer noch sagen, die Dell Data Lakehouse Plattform bietet mir einen Großteil an, den ich brauche im Datenumfeld. Aber weiterhin werde ich wahrscheinlich nicht noch um eine PowerFlex oder andere Systeme drumherum kommen, wo ich dann noch wieder meine anderen Workloads irgendwo laufen habe.
Ja. Spannend. Kurze Frage, im Rahmen Dell und Storage, wir reden ja jetzt tatsächlich schon über Open-Source-Tools, die halt eingesetzt werden und zum Tragen kommen. Gibt es da vergleichbare Produkte, die da in die Richtung schon gehen oder kann man auch sagen, dass das auch so ein Paradigmenwechsel ist?
Also am Ende ist es so, dass viele Tools aus der Open-Source-Welt im Enterprise-Umfeld zum Einsatz kommen und auch auf einem ganz anderen Layer, wo wir das eigentlich sehen. Also wenn ich jetzt aus der Sicht einer Fachabteilung schaue, dann habe ich da ganz viele Schnittstellen rund um die Open-Source-Welt. Das sind Themen, die finde ich in der klassischen Infrastruktur. Und das ist immer so für mich der Schwerpunkt. Also je nachdem, wie ich gerade beim Kunden unterwegs bin, ist es ein DevOps-Projekt, also ein Kubernetes beispielsweise, oder bin ich dort als Storage ist eher unterwegs, da die unterschiedliche Sichtweise. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist der Paradigmenwechsel eines Herstellers, der, glaube ich, gerade erst in der Anfangszeit steht. Man hat sich so auf ein gewisses Setup an Betriebssystemen, Kubernetes-Distributionen festgesetzt Und am Ende muss man überlegen, alles ist x86. Es gibt im Hardware-Bereich keine wirkliche Neuerung. Wir haben Standard-Hardware. Und da ist es ganz gut, dass ich entweder den Layer dazwischen, also Betriebssystem Kubernetes im Grunde genommen, mir annehme oder eben wirklich den Layer oben drüber. Und dann sind wir wieder bei dem Software-Defined-Ansatz. Man muss auch überlegen, nicht nur Storage bekommt den Touch von Kubernetes, sondern auch auf Switchen beispielsweise, also das neue Betriebssystem Sonic OS beispielsweise, was auf den Dell-Switchen jetzt immer stärker zum Einsatz kommt, ist containerisiert. Also wir nutzen auf Switchen Container. Alles das, was wir aus der Open Source, aus der Kubernetes DevOps Welt kennen, kommt auf einmal direkt nativ auf Hardware. Und das ist gerade so der große Umbruch. Und da sind aber auch andere Hersteller, also nicht nur eine Dell, da ist auch eine Pure Storage oder eine NetApp ganz vorne mit dabei, die dann sagen, okay, wir müssen hier auch eine andere Denkweise bekommen, weil ihr habt es beide gesagt, also man kann Kubernetes 5 Minuten anschauen und 5 Minuten später sieht das Ding irgendwie anders aus, weil irgendein Prozess im Hintergrund losgelaufen ist und hat irgendwelche Container gestartet und hat Dinge verändert. Manchmal hilft es einfach zu warten. Und ich glaube, der Grundgedanke ist dieses Self-Healing, was wir aus Kubernetes auf der einen Seite lieben, auf der anderen Seite hassen, das eben in die Infrastruktur zu bringen.
Ja. Ich glaube, das wird jetzt das Ding hier so Alleinstellungsmerkmale der Hardwarehersteller. Ne? Jeder versucht halt irgendwo sein Unique Selling Point zu etablieren, einzurichten. Und da ist halt die Hardware und drunter halt überall sehr ähnlich, wie Julian gerade auch schon sagte. Und deswegen muss man sich über andere Sachen neue Mehrwerte für die Kunden irgendwo schaffen. Also ich sag mal, so in der Richtung jetzt eine Datenplattform fertig als Appliance-Lösung ist mir jetzt gerade nichts bekannt. Das heißt jetzt auch nicht, dass es nichts anderes gibt. Ich sag mal, was mir am ehesten mal einfiel, war so die Richtung VxRail, wo ja auch schon von VMware vSphere entsprechend mit direkt supported und fertig out of the box läuft. Ne? Ich sag mal, ist sicherlich ein ganz anderer Bereich jetzt, aber dort hat man auch schon mal das System, dass ich irgendwo festige Hardware-Nodes habe, wo aber auch schon die Software entsprechend drauf, in dem Fall eine HCI-Software, direkt mit out of the box kommt.
Ja. Tatsächlich. Also ich finde das auch gut. Also das ist eine schöne Entwicklung, gerade wenn sich Storage-Hersteller auch darum kümmern, dass man den dann halt oben drüber gut konsumieren kann. So sieht man das auch gern bei Netzwerkherstellern, die dann halt plötzlich mit irgendwelchen SDNs um die Ecke kommen. Das ist halt auch gut. Also ich glaube, das ist die richtige Entwicklung und so, dass das auch weiter sein. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall.
Das ist ja auch nur die logische Entwicklung, ne? Wie Christian das eben gesagt hat, die Vorzüge aus der Public Cloud von den Hyperscalern werden entsprechend jetzt auch in das lokale Rechenzentrum gezogen oder in die On-Prem-Umgebung. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wohin die Reise da noch hingehen wird und was es da noch in den nächsten Jahren für Neuerungen gibt. Vielleicht auch schon im nächsten Jahr. Wir sind ja schon fast im neuen Jahr. Vielleicht sehen wir uns dann nochmal in dieser Runde zusammen, wenn es da neuere Tätigkeiten gibt. Ich fand das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Runde mit euch. Und ich glaube, wir sollten nochmal ein bisschen mehr in den nächsten Folgen oder vielleicht auch im nächsten Jahr in das Big Data-Thema abtauchen, oder Volki?
Auf jeden Fall, sehr interessant. Also da bin ich sehr interessiert, zumal ich dann halt im nächsten Jahr gerne das Thema auch nochmal beleuchten würde. Das würde mich interessieren, weil ich mag immer, wenn man so ein Jahr zurückblickt, das ist immer schön, also wenn was passiert ist. Wenn man sagt, das hat sich nichts geändert, dann ist es langweilig. Ja.
Genau, ich bin aber überzeugt, dass da viel, viel Potenzial und auch Entwicklung drin steckt.
Denke ich auch.
Genau. Also klingt immer spannend und wenn ihr sicherlich hier an dem Podcast noch 5-mal das Wort AI reinschreibt, dann habt ihr auch 5-mal so viele Zuhörer. Also das ist ja heutzutage wichtig.
Definitiv, definitiv, Mensch. AI, GPT, GPT.
Gemini. Ja, wenn AI jetzt nur so in Appliances oder sowas drin ist und es sind alles so es ist ja letztendlich eine Blackbox, ja. Du hast damit nichts mehr zu tun, du konsumierst einfach nur noch, ja. Natürlich einen komplexen Service, aber du konsumierst und dann ist die Blackbox egal. Da müssen wir eventuell diesen USP verändern und nennen wir uns einfach Focus on AI, weil dann gibt es DevOps nicht mehr, weil es alles nur eine Blackbox ist.
Oder AI und DevOps, geht auch gut.
AI-Ops. Genau, ja. Also ich glaube, wir sollten da nochmal ans Reißbrett gehen, Volkmar, und uns überlegen, was wir im nächsten Jahr so machen. Aber nee, auf jeden Fall, wir sehen das ja auch in der Kubernetes-Welt an sich. Ne? Du hattest eben darüber gesprochen gehabt, da war halt auf der Messe, auf der du warst, da waren entsprechend 60-70% AI-Vorträge. Ebenso ist es natürlich auch bei der KubeCon. Ja, wir waren dieses Jahr oder letztes Jahr hat es, glaube ich, wirklich an Traktion gewonnen. Auf der KubeCon in Detroit waren wir. Nee, Chicago war es. Und da war auch eigentlich nur noch überall AI. Und es geht auch vor allem darum, wie kann ich eben auf Kubernetes eben AI-Workloads so etablieren oder so laufen lassen, dass sie halt auch wirklich dann zum einen effizient laufen, energieeffizient, speichereffizient, ressourceneffizient, zum anderen aber auch entsprechend, dass sie halt überhaupt funktionieren. Und da ist natürlich auch noch ein bisschen was zu machen, auch im Kubernetes-Ökosystem.
Ja, das ist auch ein bisschen Veränderung vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Ich finde das schön, ja, dass man sich jetzt ein bisschen mehr um die Plattform kümmert und nicht eben das Geschäftsmodell, das auf AI aufbauen könnte.
Genau,
ja. Das finde ich ganz gut, weil das ist eine gute Sache, das bringt uns alle voran und da bin ich gespannt, was sich da noch so tut. Aber ich habe mitgenommen, für mein Lab ist leider PowerFlex dann halt nicht das Richtige, weil ich habe hier ein paar Recipes am Summen, wie man manchmal wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen hört.
Ich sag mal so, Mindest-Setups sind 3 Knoten und wir brauchen x86 und 120 GB Festplatte. Alles andere.
x86 bin ich schon raus. Naja. x86, muss ich mir dann doch noch ein paar Minis klicken. Ist Black Week schon vorbei? Mal gucken.
Du kriegst bestimmt noch was. Also ich glaube, Enrico, der ja heute leider nicht da ist, hat auch sich, glaube ich, in der letzten Woche entsprechend ein paar kleinere Knoten für sein Homelab geklinkt. Aber ich glaube, ich möchte gar nicht in dieses Homelab Rabbit Hole reinfallen, weil das ist, glaube ich, auch ein Fass ohne Boden. Da ich weiß, also so viel Steckdosen habe ich, glaube ich, gar nicht, um die ganzen Knoten damit Strom zu versorgen.
Die kannst du alle bestellen beim Anbieter deines Vertrauens. Das ist überhaupt kein Problem. Da.
Genau. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein guter Zeitpunkt, sage ich mal, um zu sagen, wir richten auch nochmal den Blick in die Community und wollen natürlich euch auch da draußen fragen, habt ihr schon Erfahrung mit der PowerFlex-Plattform gemacht oder eben mit dem Data Lake House? Wenn ja, dann schreibt uns doch gerne an podcasts@sva.de, aber auch natürlich, wenn ihr Fragen an unsere Experten Julian und Christian habt, wenn ihr da nochmal genau was zu wissen wollt, schreibt uns auch gerne. Diese Fragen werden wir dann versuchen in der nächsten Episode zu beantworten oder wir kommen natürlich auf dem schriftlichen Weg auf euch zurück und freuen uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid.
Genau.
An dieser Stelle danke an euch beiden, Julian, Christian. Es war wirklich eine Freude, mit euch aufzunehmen. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns in dieser Runde nochmal im nächsten Jahr zusammenfinden und andere Themen besprechen, die auch genauso spannend sind. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch schon mal einen guten Rutsch. Ne?
Frohe Weihnachten.
Ist es schon wieder soweit?
Ja, ja, ist es noch ein Monat. Ja. Genau. Gehabt euch wohl. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Auch von mir. Dankeschön.
Danke.
Tschüss. Tschüss.